Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Walkthrough. Und wie Sie das und wie ihr das aus Walkthrough gewohnt seid, ist natürlich erstmal an meiner Seite der getreue Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang.
Ja, ein Hallo an dich Jochen und auch an unseren Gast, den du gleich enthüllen wirst, denke ich.
Genau, unser Gast heute ist nämlich kein anderer als der Spielekomponist Kai Rosenkranz. Hallo Kai.
Hi, grüßt euch, hallihallo.
Hallo Kai, dich kennen wahrscheinlich die meisten Leute, würde ich denken, durch deine Arbeit bei Gothic. Du hast den Soundtrack komponiert von Gothic 1, Gothic 2, Die Nacht des Raben und Gothic 3, später dann auch für Risen. Und dein letztes Werk war das in diesem Jahr veröffentlichte Long Journey Home von Daedalic. Dazwischen hast du an einem Entwicklungstool namens Artisy Draft gearbeitet und wechselst jetzt wieder in diesem Jahr, wenn ich das alles richtig recherchiert habe, zurück so ein bisschen in die Spielekompositionsecke. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, genau. Ich habe letztes Jahr zwar schon angefangen, wieder Spielemusik zu machen, aber dieses Jahr nimmt das erst so richtig wieder Fahrt auf, ja.
Wunderbar. Und wir wollen heute reden und ihr beide wollt darüber reden, was macht denn eigentlich ein gutes Sounddesign bei einem Spiel aus? Was macht gute Spielemusik aus? Wie entsteht das alles? An welcher Stelle vielleicht kommt der Sounddesigner dazu? Hat er das Spiel gespielt, bevor er den Sound macht? Und so weiter und so fort. Wir wollen also wieder unter die Haube und hinter die Kulissen der Spieleentwicklung schauen. Wolfgang, womit wollen wir anfangen?
Ich fange erstmal damit an, dass Sounddesign und Musik immer in der Entwicklung so ein bisschen Stiefkind sind. Der Kai wird mir das bestätigen können. Noch mehr fast als Story. Es ist also tatsächlich so, dass in vielen Projektplänen, die ich bekomme, wo ich einfach mal reingucke, da kommt Musik gar nicht drin vor. Da kommt kein Sounddesign drin vor. Da kommt Code drin vor, da kommt Grafik drin vor und da kommt auch Storytelling irgendwo mal vor. Aber dann frage ich die Leute, ja, was ist denn mit Musik? Ja, wir haben einen Musiker, der sitzt dran, aber das muss ja nicht in den Plan rein. Das Ganze wird also so behandelt als, ja, Musik kommt dann irgendwann mal irgendwie. Und irgendjemand von unseren Entwicklern, der guckt sich dann auch mal Sounddesign an, zumindest bei jetzt nicht AAA oder nicht A-Produktion ist das häufig so. Und das Ganze ist ein schwerer Fehler, weil kaum etwas wirkt subtiler, wirkt intensiver als Sound, noch viel mehr als Grafik. Und eine schlechte Musik kann ein Spiel zerstören, ein gutes Sounddesign kann aus einem mäßigen Spiel ein tolles Spiel machen. Mein persönliches Aha-Erlebnis hatte ich da bei Incubation, als die Musik, die wir da bekommen hatten von so einem Musiker, die gefiel uns nicht. Das lag jetzt weniger daran, dass der Heiko Ruttmann, war der Musiker, jetzt ein schlechter Musiker gewesen wäre. Der hat ganz tolle Musiken geschrieben für Siedler 2, für Siedler 3. Aber in Incubation, das klappte zunächst erstmal nicht so richtig. Und irgendwann mal habe ich gesagt, ich möchte mehr einen Soundtrack haben, der mehr environmental ist, der weniger Musik ist. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten damals nicht unendlich viele Soundkanäle zur Verfügung. Wir hatten zwei, nämlich den einen, der auf dem Board war und den anderen, der von der CD kam. Und damit musste man das alles machen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt hier keinen Orchestralen oder keinen Rock'n'Roll oder was weiß ich nicht. Nichts von den üblichen. Ich möchte jetzt tatsächlich mal so richtig kaputte Musik, die einfach nur nach der kaputten Umgebung klingt. Wo dann man vielleicht auch mal einen Wum-Loop hört oder vielleicht auch mal kurz Geigen flirren oder so, aber letzten Endes das Ganze. Und der Heiko hat sich relativ lange dagegen, der wollte das nicht so richtig. Und irgendwann habe ich gesagt, komm jetzt, mach's bitte, ich brauche das jetzt unbedingt. Und dann hat er sich erweichen lassen. Und er kam abends dann mit so einem Soundtrack zu mir rüber und sagte, ich habe da was. Dann habe ich den in das Spiel integriert. Das war schon dunkel und mir lief sofort eiskalten Rücken runter. Und das Spiel hatte in dem Moment eine komplett neue Qualität bekommen. War eigentlich ein ganz anderes Spiel geworden. Und in dem Augenblick habe ich begriffen, wie wichtig das ist. Und seither versuche ich das zu bekämpfen und es ist ziemlich schwierig. Das nur mal so als vorneweg, wo ich in der Position war, was ich natürlich alles nicht weiß und weil ich das ja, ich habe ja nie selbst Sound gemacht. Wie geht man als Sounddesigner um mit dieser Verantwortung, die oft selbst der Produzent des Spiels nicht begreift? Und wie geht man damit um, dass man anders als im Film ja auch in einer interaktiven Umgebung ist und nicht immer jederzeit weiß, was der Spieler gerade tut? Das sind erstmal so die beiden ganz fundamentalen Fragen, die ich jetzt an den Kai habe.
Ja, sehr gute Fragen. Also zunächst einmal ist es, glaube ich, wichtig, dass sich erstmal beide Parteien darüber verständigen, welche Funktion die Musik im Spiel oder insgesamt der Sound im Spiel erfüllen soll. Und das auch gerne mal hinterfragen, weil es gibt da immer die Standardantworten à la, die Musik ist dazu da, um Stimmung zu transportieren. Aber da würde es an der Stelle würde es schon Sinn machen, früh zu sprechen und direkt das nochmal zu hinterfragen, an welchen Stellen das jetzt wirklich gewünscht ist, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, an welchen Stellen die Musik vielleicht auch eine andere Funktion hat, zum Beispiel was zu transportieren, was über die anderen Kanäle nicht transportiert wird. Und an dieser Stelle ist meine Verantwortung als Komponist, eben die richtigen Fragen zu stellen, damit der Spieleentwickler sich überhaupt darüber im Klaren wird, welche Funktionen die Musik denn jetzt auch für ihn persönlich in seinem Spiel erfüllen soll. Da gibt es ein ganzes Repertoire, das über diese Standardantwort, soll halt Stimmung auslösen, hinausgeht. Meine persönliche, Lieblingsaufgabe sozusagen als Komponist ist die, die du eigentlich in deinem Beispiel gerade schon sehr gut beschrieben hast, nämlich so eine emotionale Ebene in das Spiel einzuziehen. Das hat natürlich sehr viel mit Stimmung zu tun, also mit der direkt spürbaren Stimmung. Aber das geht noch darüber hinaus. Also dafür zu sorgen, dass die Musik ein emotionaler Überbringer ist sozusagen. Das hat ganz viele unterschiedliche Kanäle, auf denen man da funken kann. Und deswegen, und das Beispiel, was du gerade gebracht hast, du hast gesagt, die Musik oder das Spiel hat dadurch eine neue Qualität bekommen, dass der richtige Ton getroffen wurde in der Musik. Ich würde sagen, es ist eine andere Emotionalität gewesen, die das Spiel dadurch bekommen hat. Und in dieser Welt fühle ich mich persönlich am wohlsten und mag das auch, wenn ich da frühzeitig in den Prozess eingebunden werde und sozusagen in der Phase, wo der Grundton des Spiels entsteht. So was, welche Stimmung soll beim Spieler erzeugt werden? Welche emotionale Resonanz will man auslösen im Spieler? Wie soll er sich spüren? Wie soll er sich fühlen während des Spiels und auch am Ende des Spiels? Wenn ich in dieser Phase dabei bin, dann löst das bei mir ganz viel aus und dann inspiriert mich das und dann kann ich auch meiner Verantwortung, diese Ebene da einzuziehen im Spiel, am besten gerecht werden.
Jetzt hast du gerade gesagt, wenn du an der Stelle dabei bist. Und ich würde noch mal gerne auf was zurückkommen, was Wolfgang vorhin gesagt hat, nämlich, dass aus seiner Erfahrung die Sounddesigner und Komponisten immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Ja, die kommen, Sound machen wir später auch noch irgendwie und da setzen wir dann einen Komponisten dran und dann läuft das schon irgendwie. Ist das auch aus deiner Erfahrung so, dass der Sounddesigner häufig zu spät oder der Komponist zu spät in der Entwicklung dazukommt, dass er genau solche Fragen vielleicht gar nicht mehr stellen kann, beziehungsweise nicht dabei ist, wenn die geklärt werden?
Ja, da muss ich ehrlich drauf antworten. Das scheint so zu sein, weil ich das immer wieder höre von meinen geschätzten Kollegen. Ich selber habe aber das große Glück gehabt, immer in so Projektumfällen unterwegs zu sein, wo das nicht so war. Bei Piranha Bytes bin ich in-house gewesen, Fulltime in-house sozusagen. Also über die kompletten 12 Jahre habe ich mein Büro mitten im Team gehabt quasi und bin dementsprechend schon bei den ersten Konzeptzeichnungen inspiriert gewesen und konnte da auch schon in diesen wechselseitigen Dialog treten. Ich habe ein Musikstück gemacht, das auf einem Konzeptart beruhte, und dann haben die Leute, die die Levels in 3D gebaut haben, meine Musik dabei gehört, und daraus hat sich dann so ein kreativer Prozess ergeben, in dem alle Disziplinen gleichzeitig vorangeschritten sind. Das ist eigentlich das Optimum. Und jetzt bei The Long Journey Home, mein erstes Projekt nach der großen Pause sozusagen, ist es genauso gewesen, dass ich eigentlich schon am ersten Tag mit dabei war, weil Andy und ich sowieso vorhatten, irgendwann mal zusammenzuarbeiten. Und genau das auch passiert ist, was ich gerade beschrieben habe, nämlich dass ich mit meinem Input den emotionalen Tonfall des Spiels erheblich mitgestalten konnte. Und auch wir haben da zu der Phase so Mood-Videos gemacht, die eigentlich nur aus animierten Konzeptzeichnungen und Musik bestanden, bis alle das Spiel quasi spüren konnten und dann die nächsten Entwicklungsschritte darauf aufgebaut haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war persönlich immer in der Situation, dass ich früh dabei war und dass ich auch in kreative Prozesse einbezogen wurde, die jetzt nicht direkt was mit Musik zu tun haben. Aber ich höre auch immer in Gesprächen mit meinen Kollegen, dass das halt leider nicht immer so ist oder ganz, ganz weit davon entfernt ist, der Normalfall zu sein.
Ja, das entspricht meiner Erfahrung. Ich gratuliere dir natürlich dazu. Das ist natürlich hervorragend, wenn du das immer so angetroffen hast. Ich hätte eine andere Frage. Du hast eben gesagt, ja, es ist halt, dann kann ich mir überlegen, was kann ich transportieren oder was soll transportiert werden. Das kann ich mit den Leuten besprechen. Was würdest du denn sagen, ist die große Stärke von Musik beim Transportieren und was transportiert sich mit Musik bzw. Sound eher schlechter? Wo würdest du da sagen, an der Stelle, da bin ich zu Hause, das kann ich machen? Also nicht nur du persönlich als Komponist, sondern allgemein als Menschen, die mit Sound arbeiten, die mit Klang arbeiten, das können wir machen. Und andere Dinge gibt es da, da sollte man lieber bessere Wege finden, andere Wege finden.
Also ich würde sagen, eine der großen Stärken von Musik ist, dass sie quasi direkt vom Herz des Komponisten mit dem Herz des Zuschauers oder Spielers kommunizieren kann. Das ist ein Medium, das halt wirklich direkt Gefühle auslöst. Und es ist auch, ich bin jetzt kein Psychologe, aber es ist wohl auch bestätigt durch Studien in dem Bereich, dass durch Musik im Gehirn auch Zentren angesprochen werden oder auf breiterer Front Zentren angesprochen werden, sozusagen direkte emotionale Assoziationen ausgelöst werden, die bei anderen Medien erst nochmal durch so eine kognitive Vorstufe müssen sozusagen. Also einfach ausgedrückt, wir können halt quasi direkt mit dem Emotionszentrum sprechen über die Musik. Und wenn man das nutzt, und zwar auch differenziert nutzt, nicht einfach sagt, ich möchte jetzt, dass es gruselig ist oder so, ne, das ist ja sehr plakativ, aber wenn man sagt, okay, es ist in diesem Gruseligen steckt drin, dass eine Figur Angst hat, aber die Umgebung eine bestimmte andere Emotionalität hat, vielleicht auch fröhliche Aspekte hat oder nehmen wir mal das Beispiel einer Kampfsituation, ne, wo der Auftraggeber sagt, ich brauche eine Slam-Bam-Kampfmusik. Kann man natürlich dann auch so machen, aber man kann sich auch auf die emotionale Ebene oder auf den emotionalen Subtext mal konzentrieren und überlegen, wie stehen denn die Parteien zueinander und wer ist die selbstbewusste Partei, wer ist vielleicht die unterlegene Partei, was haben die für Ängste und so. Und wenn man das dann in der Musik auch transportiert bekommt, dann entfaltet das gleich nochmal eine ganz andere Tiefe und auch dementsprechend eine emotionalere Wirkung.
Kannst du das vielleicht mal an einem Beispiel, jetzt haben wir ja schon kurz von Long Journey Home geredet und das ist jetzt einfach das Neueste, was du gemacht hast, kannst du das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel von Long Journey Home aufzeigen, wie du konkret irgendwas, einen Soundtrack, eine Stelle untermalt hast, aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast?
Also bei Long Journey Home war der Prozess der, dass wir tatsächlich das Spiel erstmal als emotionale Reise durchgestaltet haben. Wir haben gesagt, der Spieler beginnt am Anfang, nachdem der Lichtsprung schiefgegangen ist und alles ganz katastrophal ist, in einer sehr negativen Emotion. Nämlich er fühlt sich einsam, er fühlt sich verunsichert und der Ablauf des Spiels und sozusagen die Sprünge, die den Spieler näher zur Erde bringen, durchlaufen dann unterschiedliche emotionale Steigerungen, dann kommt irgendwann, geht es von der Einsamkeit hin zu Heimweh, dann geht es hin zu Neugier, ich möchte gerne noch so ein bisschen erkunden, was vielleicht links und rechts vom Pfad liegt, dann kommt irgendwann, geht es in Hoffnung und irgendwann kommt dann am Ende die Erlösung, wenn man tatsächlich am Ziel angekommen ist. Und wir haben für alle diese emotionalen Stationen erstmal angefangen, abstrakte Bilder zu malen. Damit meine ich Folgendes. Also zum Beispiel die Emotionalität Einsamkeit ist in einem abstrakten Bild so dargestellt. Musst du dir vorstellen, wie so eine dunkelblaue Umgebung, ganz abstrakt, also quasi einfach nur eine Farbfläche. Und da drin ist ein kleiner hellblauer Punkt. Und diese dunkelblaue Umgebung ist so durchzogen von so schwarzen Schlieren zum Beispiel. Das bedeutet, der Punkt selber ist ein kleines Objekt in einer großen, weiten Fläche. Es hat eine kalte Emotion. Die Umgebung um ihn herum ist auch kalt, das ist durch die blaue Farbe ausgedrückt. Und da drin gibt es Elemente, die er nicht so richtig begreifen kann, das sind diese schwarzen Schlieren. Und dann habe ich angefangen, für all diese Dinge Instrumentierungsideen zu entwickeln. Also wie könnte man eine einsame Solostimme, die kalt ist, transportieren? Wie kann man diese große, dunkle, kalte Leinwand transportieren, auf der der Punkt ist? Und wie kann man diese schwarzen Schlieren transportieren? Und daraus sind Instrumentierungsideen entstanden. Jetzt als Beispiel eine Solo, also so ein gestrichenes Weinglas, was so einen ganz klirrenden Sound hat. Oder eine Solo-Violine, die so ganz zittrig gespielt ist, um diesen hellblauen Punkt in der Mitte, also das Raumschiff, zu repräsentieren. Oder beziehungsweise die Crew an Bord des Raumschiffs ja eher. Und dann die nächste Emotion war dann Heimweh, da sind die Farben schon wärmer geworden und es gab eine Richtung. Also das Bild hatte sozusagen ein Ziel, ein Farbverlauf von kalt, wo ich gerade bin, hin zu warm. Und das Raumschiff war kein Punkt mehr, sondern ein Pfeil, weil er gerne dahin wollte. Und dann wieder die Frage, okay, wie kann man diese ganzen Elemente, die in der Emotion vertreten sind, auch in die Musik übertragen. Indirekt, aber auch direkt, indem man sie in der Instrumentierung aufgreift. Und diese ganzen Stationen sind dann erstmal in diesen abstrakten Bildern gemündet und daraus habe ich dann das Musikkonzept entwickelt.
Jetzt hat das ja eine ganz stark narrative Qualität.
Ja.
Unterhältst du dich mit den Autoren? Weil ich stelle mir gerade vor, da gibt es einen, der schreibt die Story und du schreibst auch eine Story. Und jetzt stelle ich mir vor, du als Komponist wärst für die Violinstimme zuständig und ein anderer Komponist für Bass und Cello. Und ihr müsstet euch irgendwie zusammentun, dann müsstet ihr ja auch miteinander reden, was schreibt wer. Und hier scheint es jetzt so zu sein, dass die Trennung nicht entlang von Stimmen läuft, sondern entlang von, das eine trifft halt direkt das Herz, das andere läuft eher über den Frontalkortex. Aber es muss halt doch zusammenarbeiten und es muss ja, und das Ganze muss dann ja auch noch wieder mit der Spielmechanik zusammenarbeiten. Also gibt es da Austausch?
Genau, den Austausch gibt es und der ist auch zwingend erforderlich, aus genau dem Grund, den du gerade beschrieben hast. Bei The Long Journey Home ist es jetzt interessanterweise so gewesen, dass der Austausch, also es gab auch den direkten Austausch mit dem Autor, das ist ein Brite gewesen, wir haben uns häufig unterhalten und haben aber auch sehr schnell festgestellt, dass sich durch diese Einigung auf einen gemeinsamen emotionalen Nenner schon ganz viel ergeben hatte. Also er hat das Gleiche als Fundament genommen, was ich auch als Fundament genommen habe. Und dementsprechend haben wir schon immer ganz gut zusammengepasst in dem, was wir erzählen wollten quasi in unserem jeweiligen Medium. Und dann gab es natürlich aber auch die zentrale Figur Andreas Suica als Creative Director, der immer in der Mitte stand und dafür gesorgt hat, dass irgendwelche Inkonsistenzen aufgedeckt werden. Das ist auch mal passiert, zum Beispiel bei den Musiken, die wir für die Alien-Rassen gemacht haben. Wir sind irgendwann auf die aberwitzige Idee gekommen, dass wirklich jede einzelne Rasse im Spiel eine eigene Musik bekommt.
Um Gottes Willen. Wie viele Rassen? Ja, das sind doch Dutzende.
Ja, genau. Ich habe insgesamt fast 2,5 Stunden Musik für das Spiel geschrieben. Das war anfangs gar nicht geplant. Das hatte sich so entwickelt und ich bin dann auch in so einem Mindset, dass ich sage, ich will jetzt das Beste für das Spiel machen. Und da habe ich jetzt noch eine gute Idee. Die kostet mich noch mal eine halbe Stunde Musik extra, blöd gesagt. Aber wenn ich da mich festgebissen habe an dem Projekt, dann will ich das auch gerne machen. Und in dem Fall hatte das dazu geführt, dass es mir jetzt darum ging, nicht unbedingt, sage ich mal so, menschliche Emotionen zu transportieren, sondern Persönlichkeiten von Alienrassen. Das ist ja nochmal eine viel vielschichtigere und differenziertere Sache. Ne? Wenn du dann einen Händler hast, der irgendwie so ein bisschen misstrauisch dir gegenüber ist, aber eigentlich den Deal will und aber Schlechtes über dich gehört hat, was weiß ich, da wird es dann sehr schnell sehr mehrdimensional, sage ich mal. Und da habe ich mich auch mal vergriffen, weil ich das einfach nicht, also beziehungsweise ich bin auf Basis einer etwas abstrakteren Darstellung in eine andere Richtung marschiert als der Autor. Und dafür gab es dann eben den Andreas Suica, der eben in seiner Rolle als Creative Director das entdeckt hat und gesagt hat, hier erzählt ihr gerade oder ihr porträtiert einen anderen Charakter jeweils in der Story und in der Musik. Und hat dann diese Fäden wieder zusammengeführt.
Jetzt ist das mit diesen Bildern, die da gemalt wurden, eine wirklich faszinierende Idee. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre die gerade zum ersten Mal. Wo kam die her?
Das ist, glaube ich, eine Eigenkreation von mir, weil ich mich der Frage gestellt habe, wie kommunizieren Andy und ich am besten miteinander? Weil es war uns beiden klar, dass wir eine emotionale Reise machen wollen. Wir haben beide gleichzeitig ein Projekt gestartet, das in meinem Fall Journey Home, mein eigenes Album, und in seinem Fall The Long Journey Home hieß. Und wir wollten irgendwie ganz viel von unserem Inneren in dieses Spiel abkippen. Und dementsprechend ist es eben kein Spiel, das aus so einer Ich-habe-eine-Gameplay-Idee-Vision entstanden ist, sondern mit dem Ziel entstanden ist, eine emotionale Reise zu erzählen. Und wir haben uns halt überlegt, wie kommunizieren wir eigentlich? Wie formuliert man so Game Design Briefings quasi? Oder wie formuliere ich mein Musikkonzept? Und dementsprechend in der Textebene tauchten ganz viele emotionale Begriffe auf. Wir haben auch so ein emotionales Mischpult uns quasi auf den Schreibtisch gelegt, wo du dir vorstellen kannst, du hast so Karteikarten, die du verschieben kannst von kalt nach warm oder von Retro zu modern oder von einsam zu bevölkert und so weiter. Und dann haben wir vor diesen emotionalen Begriffen gestanden und haben da so unseren Mixer hin und her geschoben mit Karteikärtchen und haben festgestellt, dass wir auf der Ebene kommunizieren wollen. Und dann war der nächste Konkretisierungsschritt. Also wie kommen wir jetzt aus dieser nebulösen Design-Ebene in die tatsächliche Musikkomposition? war dann eben, dass wir versuchen, in dieser emotionalen Welt zu bleiben und auch wieder ein Medium zu finden, in dem wir uns beide gut ausdrücken können. Aber eben etwas konkreter. Und so ist die Idee mit diesen Bildern entstanden, die uns beiden auch dadurch gut getan hat, weil wir sehr visuelle Menschen zusätzlich auch noch sind, ne? Und einfach anhand von Bildern viel mehr kommunizieren können als mit Worten.
Jetzt ist es ja manchmal...
Moment, Andrzej, lass mich mal ganz kurz, Wolfgang, weil eine Sache möchte ich gerne... eine Sache möchte ich nämlich jetzt gerne wissen, eine ganz, ganz konkrete Sache, weil der Kai nämlich vorhin gesagt hat und dann hat er sich nach dem, mit dem Eindruck des Bildes hingesetzt und hat sich überlegt, okay, welche Klänge passen dazu, vielleicht so ein zittriger Violinensound. Und jetzt würde mich einfach nur interessieren, insbesondere für die Leute, die eben gar nicht in diesem Thema Spieleentwicklung drinstecken, wie machst du das? Wie setzt du dich hin und tust das? Tust du das mit unterschiedlichen Instrumenten, die du irgendwo hast? Tust du das am PC? Ist das eine Mischung aus beidem? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich habe tatsächlich einige echte Instrumente auch im Repertoire. Wobei nicht alles davon wirklich den Namen Instrument verdient. Also, es ist, also zum Beispiel so Klangschalen oder sowas wie das Weinglas sind ja jetzt nicht wirklich im klassischen Sinne Instrumente. Aber die nutze ich auf jeden Fall gerne. Und jetzt im Moment sitze ich an einem anderen Projekt. Das hat jetzt damit nicht direkt was zu tun. Aber da versuche ich zum Beispiel aus den Instrumenten, die ich habe, also sowas wie Gitarre, Bass, Didgeridoo, Percussions, Klavier natürlich und Keyboard, andersartige Sounds rauszukriegen. Das ist dann auch nochmal ein anderer kreativer Prozess. Aber der Großteil der Arbeit findet am Computer statt, weil ich unglaublicher Instrumentsammler im virtuellen Raum bin. Also ich habe eine ellenlange Liste an virtuellen Instrumenten, die ich mir dann einladen kann in meine Software und dann kann ich die über mein Keyboard bedienen. Also das Keyboard ist dann das Interface, mit dem ich zum Beispiel irgendein asiatisches Saiteninstrument spielen kann oder was ganz Exotisches, was es gar nicht wirklich gibt, was sich jemand aus Sounds wieder ausgedacht hat. Und das, also diese Phase besteht dann im Großteil darin, dass ich quasi meine Instrumentensammlung durchsuche und da so durchspaziere und die Sachen mal anspiele und dann gucke, trifft sie dieses Element des Bildes, das ich gerade in die Musikwelt übertragen möchte, zum Beispiel. Und da hilft es total, dass ich so eine Riesensammlung habe, weil mir da eben auch manchmal so etwas außergewöhnlichere Dinge vor die Flinte laufen und das eben nicht nur immer auf die Standard-Orchesterinstrumente hinausläuft.
Jetzt ist ja, wenn ich mir die Zusammenarbeit zwischen dem Autor und dir vorstelle, jetzt ist ja oft der Kontrapunkt so ziemlich das Wirksamste, was man machen kann. Jetzt nicht nur innerhalb eines Musikstücks, sondern auch im Austausch auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wenn die Musik betont, gefühlig wird an einer Stelle und die Narration, der Dialog kalt würde, beispielsweise. So etwas kann sehr effektiv sein. Es kann stören, es kann falsch sein, aber manchmal ist es auch genau das Richtige. Geht der Austausch mit dem Autor so weit, dass man solche Dinge bewusst versucht? Oder ist das dann tatsächlich, man stellt fest, es hat geklappt und dann guckt man auch nicht mehr weiter rein? Wie weit gehen die Iterationen an der Stelle? Oder gingen sie jetzt im Fall Long Journey Home?
Also es gab keine konkreten Gespräche, in denen der Autor und ich uns darauf geeinigt haben, dass ich mal in der Musik einen Kontrapunkt bilde zu dem, was er gemacht hat. Es gibt Freiraum für Kontrapunkte, den ich mir erlaubt habe. Allerdings ist das wenig abgesprochen gewesen, muss ich dazu sagen. Also als Beispiel jetzt mal, wir sind ja in einem sehr technischen Umfeld unterwegs mit dem Spiel. Das heißt, du bist zum Beispiel manchmal an Bord des Raumschiffs in einem Umfeld, wo du irgendwie an einem Reaktorkern rumdokterst. Und es ist letztendlich ein Sci-Fi-Spiel. Das heißt, ein bisschen ein Kontrapunkt in der Musik ist ja schon darin verwirklicht, dass ich gesagt habe, ich möchte nur echte Instrumente benutzen. Es taucht bis auf bei einer Alien-Rasse, die explizit so Robotik und irgendwie so ein bisschen eben doch Sci-Fi-mäßig ist, taucht nicht ein einziger Synthesizer in dem Soundtrack auf, weil ich gesagt habe, der Kontrapunkt, den ich bilden möchte, ist, dass es eben visuell modern und futuristisch ist, aber emotional authentisch und echt ist, sozusagen. Ja. Aber davon abgesehen, in der narrativen Ebene gab es diese Kontrapunktmomente eigentlich nicht, muss ich zugeben, sondern da gab es mehr Gespräche darum, die, sag ich mal, für Einheit sorgen sollten, als dass es bewusste Entscheidungen für Dissonanz gab. Aber ich finde den Gedanken auch sehr interessant und ich möchte mir das auch gerne fürs nächste Mal mal hinter die Ohren schreiben, da ein bisschen experimentierfreudiger zu sein.
Ja, also ich sag meinen Teams, wenn ich sie, wenn ich ein Consulting mache, sage ich immer, versucht, den Musiker und den Autor zusammenzustecken und auch mit eurem Mechaniker, weil jeder hat eine Instrumentenkiste und in jede dieser Instrumentenkisten sind völlig unterschiedliche Instrumente. Aber letzten Endes wirken alle am Ende emotional und da muss man dann sehen, wie man das, eine Gesamtkomposition schafft. Und im Komponieren sind die Musiker natürlich traditionell besser als die Mechaniker und auch als die Autoren, weil sie eben mehrstimmig arbeiten von vornherein. Und viele Autoren müssen erstmal lernen, mehrstimmig zu arbeiten, aber sie arbeiten nie mehrstimmig zur selben Zeit, weil ein Autor immer sequenziell arbeitet. Er hat halt letzten Endes nur einen Buchstaben zur selben Zeit vorhanden. In der Musik kann ich theoretisch ja, unendlich viele Buchstaben gleichzeitig abspielen. Und auch da sehe ich eigentlich die Rolle eines Komponisten, der Erfahrung damit hat, verschiedene Ebenen zusammenzubringen, noch überhaupt nicht richtig ausgelotet und überhaupt nicht erkannt in der Spielindustrie und sehe da großes Potenzial. Vielleicht überlaste ich euch damit aber auch. Ich möchte jetzt auf das Thema Interaktivität zu sprechen kommen, weil das ist ja eine der Sachen, ich glaube, das erste Mal habe ich das auch in Mario 64 gesehen, überhaupt hat man sehr viel das erste Mal in Mario 64 gesehen, wo verschiedene Stimmen ein- und ausgeblendet wurden, je nachdem, wie emotional die Szene gerade war. Da wurde beispielsweise während eines Kampfes, wenn ein Kampf anstand, nicht die komplette Musik geändert, es wurden noch zwei, drei zusätzliche Stimmen eingeblendet, die dann beispielsweise den Beat verdoppelt haben und mehr Drama reingelegt haben und so weiter. Wie gehst du mit sowas um? Was bevorzugst du? Hast du da eine bestimmte Technik entwickelt im Laufe der Jahre?
Also erstmal muss ich sagen, bin ich sozusagen mit meinen ersten heißgeliebten Spieleprojekten, hauptsächlich Adventures aus dem Hause LucasArts, quasi mit interaktiver Musik aufgewachsen. Ne? Also das erste Spiel, was mich auch dazu gebracht hat, in die Spielebranche zu kommen, war Maniac Mansion. Und dann eben auch die ganzen LucasArts-Titel mit deren iMuse-System sind schon immer quasi adaptiv gewesen oder interaktiv in dem Sinne, dass sie halt ganz, ganz schicke, auch musikalische Brücken gebaut haben zwischen den Themes unterschiedlicher Locations zum Beispiel.
Das war aber location-basiert und nicht situationsbasiert. Bei Mario kann ja auf einmal irgendwo ein Kampf entstehen. Aber ich weiß eben, als Spiel nicht vorher, da entsteht ein Kampf. Das heißt, ich kann nicht den gesamten Soundtrack darauf komponieren. Jetzt ab Takt 78 gibt's einen Kampf. Das heißt, ich muss an dem Augenblick und da waren die tatsächlich, glaube ich, die ersten, die gesagt haben, wir haben einfach mehrere Soundkanäle und schalten einfach noch ein paar Soundkanäle dazu, die dann auf den Kampf hinweisen. Das fand ich damals völlig faszinierend.
Ja, ist auch eine super Idee. Auf jeden Fall wird ja heutzutage immer noch im großen Stil so gemacht. Ich wollte aber erstmal darauf eingehen, dass ich sozusagen insgesamt an mein kreatives Schaffen als Game-Komponist schon mit so einem interaktiven Mindset rangegangen bin. Also überhaupt erstmal so die Perspektive hatte zu sagen, meine Musik muss in der Lage sein, sich an die Spielesituation anzuschmiegen und nicht einfach nur als Cue funktionieren oder als Stück funktionieren. Und da gibt es dann unterschiedliche Konzepte, wie du gerade schon beschrieben hast. Bei den ersten Gothic-Spielen ist es so, dass es eigentlich kein Erscheinen von Layern gab, so wie du es gerade beschrieben hast, sondern es sind alles diskrete Stücke gewesen, für die unterschiedlichen Locations dann aber drei Abstufungen, also Exploration, Bedrohung und Kampf, aber eben nicht über Layer gelöst, sondern über speziell komponierte Transitions, die dann von Explore-Stück Takt 4 in Gefahr-Stück Takt 1 übergehen. Und teilweise auch dadurch, dass das Musiksystem quasi in Echtzeit Notendaten, wenn du so willst, also MIDI-Daten interpretiert hat und in Echtzeit die ganzen einzelnen Samples abgespielt hat, ohne dass das vorproduziert war, konnten wir halt extrem viel Musik-Content bauen. Haben es aber eben nicht in Form von Layern genutzt, sondern in Form von ganz vielen kleinen, dedizierten Puzzleteilen. Bei Gothic 3 ist es auch ähnlich gewesen, nur dass wir da mit vorproduziertem Material gearbeitet haben, aber auch ganz viele Transition-Stücke noch dazwischen gebaut haben und aber immer noch ohne Layer.
Ne? Wie lang war dann so ein Stück? Die kürzesten Stücke waren wie lang?
Die kürzesten Stücke waren eine Minute lang, also an tatsächlichen Background-Musikstücken. Ich rede jetzt nicht von diesen Transition-Schnipseln. Also wenn es zum Beispiel eine Höhle irgendwie im Spiel gab, wo man als Spieler nur kurz drin ist, Das ist dann extra so ein Small Cave Stück gewesen. Ist das eine Minute lang gewesen und die längsten waren so bis zu 8 Minuten. Das habe ich jetzt bei The Long Journey.
Und die Transitions? Die Transitions waren dann 4 Takte oder was?
Ja, genau. Also bei den musikalischen Transitions nicht wirklich 4 Takte, sondern eher sowas im Bereich 1 bis 2 Takte. Und bei den perkussiven Transitions, also sowas wie ein Trommelwirbel und ein Gongschlag, sage ich jetzt mal, ne? Da, die sind eher im Sekundentakt angelegt worden, also im Sekundenraster. Die waren also, es gab welche mit 2 Sekunden, mit 5 Sekunden, mit 10 Sekunden. Bei einem Tag-Nacht-Wechsel zum Beispiel konnten wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Da haben wir extra so Cue-Punkte, also Markierungen in den Musikstück hinterlegt für so langsame, gemütliche Exits, wo man auch mal so einen musikalischen Bogen erstmal zu Ende spielen lassen konnte. Und dann wurde eine langatmige Transition genommen und dann eben das Nachtstück. Aber wenn ein Kampf ausbricht, wurde eben so eine instantane 2-Sekunden-Transition genommen und dann eben direkt ins Kampfgeschehen gewechselt. Und bei Risen ist es so, dass wir da das erste Mal mit Layern gearbeitet haben. Das heißt, da gab es für jede Location dann zusätzliche Spuren, wie du es beschrieben hast, die freigeschaltet wurden, wenn der Kampf dann ausgebrochen ist zum Beispiel.
Jetzt möchte ich mal kurz einhaken. Ich finde es super interessant, weil ihr jetzt über Sachen redet, wo ich jetzt sagen würde, der Otto-Normal-Spieler und selbst der Otto-Normal-Kritiker nie darüber redet. Und was mich interessieren würde, ich hole ein bisschen länger aus, ist letztlich die Frage, wie könnt ihr oder wie kannst du, Kai, bewerten, ob du am Ende einen guten Job gemacht hast, ob das alles so wirklich funktioniert. Denn Wolfgang hat ja vorher schon die Story-Autoren zum Beispiel genannt. Auch die arbeiten ja teilweise mit Handwerkszeug oder im größten Teil mit einem Handwerkszeug, das jetzt der Otto-Normal-Spieler wahrscheinlich auch nicht im Detail analysieren kann und sagen kann, okay, ich fand das Writing dort gut, weil es auf Adjektive verzichtet hat oder auf Adverbien, auf Überflüssige und so weiter. Da reagiert man meistens dann auch eher mit einem, okay, das fand das halt einfach gut geschrieben, kann aber nicht so recht den Finger drauflegen. Bei Musik und Sounddesign ist es nach meinem Empfinden noch ein viel größeres Problem. Denn selbst als Spielekritiker sitzt man dann davor und soll am Ende vielleicht einen Wertungskasten ausfüllen, wo dann auch noch irgendwie ein Pro und ein Kontrapunkt zum Sound irgendwie drinstehen muss. Und dann denkt man halt drüber nach. Und wenn man jetzt nicht gerade so einen Main-Theme hat, wie vielleicht bei Morrowind oder so irgendwas, was man unwillkürlich nach dem Spielen noch mitsummt und was so richtig ins Ohr reingeht, dann denkt man halt, okay, die Musik war kein Gedudel, hat mich nicht genervt, stimmungsvolle Musikuntermalung. So steht dann da zum Beispiel im Wertungskasten. Und es wird ja auch im Nachgang, im Gegensatz zu Stories, relativ wenig über Sounddesign und die Musik geredet, es sei denn, es sind jetzt solche Leuchtturmstücke oder auch das Baba Yetu aus Civilization zum Beispiel. Wie geht man damit um? Wie kann man nachher dann tatsächlich, ja, evaluieren, hat das funktioniert für das Spiel, wenn es eigentlich in der kritischen Rezeption da draußen eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt?
Ja, sehr gute Frage. Also zunächst mal ist es so, dass man sich optimalerweise schon vorher darüber im Klaren war, welche Funktion die Musik im Spiel jetzt erfüllen soll. Also wir hatten ja vorhin schon so ein paar Beispiele genannt. Nehmen wir mal den Klassiker, den du jetzt auch gerade schon mit deinem viel genutzten Wertungszitat ja angedeutet hast, nämlich es soll Stimmung erzeugt werden. Und dementsprechend wären dann messbare Kriterien zu finden, ob das Spiel in der Lage ist, den Spieler in eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Wenn das der Fall ist, hat die Musik offensichtlich ihren Beitrag dazu geleistet. Und dieses, was Wolfgang vorhin am Incubation-Beispiel genannt hat, dass er dann vielleicht das so verbalisiert hätte, das Spiel fühlt sich jetzt stimmig an oder ich habe mich gefürchtet beim Spielen. Ne? Das sind dann die Sätze, auch wenn dann keiner der Redakteure dem Musiker explizit auf die Schulter klopft, wo man sich als Musiker dann schon sein Quäntchen Anerkennung sozusagen rausziehen muss und sagen muss, okay, das ist der Punkt, zu dem habe ich beigetragen. Wenn es andere Funktionen gibt, auf die man sich vorher geeinigt hat, zum Beispiel, dass die Musik das Setting mit kommunizieren soll. Wenn es visuell ein sehr abstraktes Spiel ist, aber ich bin in der Lage, in der Musik zu kommunizieren, dass wir im Wilden Westen sind oder dass es das Asien des 18. Jahrhunderts ist oder was weiß ich was. Ne? Und die Redakteure und Spieler verstehen das und sagen, okay, ich habe das Gefühl, dass ich da bin, dann ist diese Funktion zum Beispiel gut erfüllt gewesen. Ne? Und in den seltensten Fällen geht es tatsächlich darum, zu erzeugen, dass irgendjemand schreibt, die Musik war gut produziert. Weil dann bedeutet das, dass der Spieler sehr auf die Musik geachtet hat und dann hat sie meistens ihren Zweck eigentlich nicht gut erfüllt. Und da muss man sein Komponisten-Ego so ein bisschen runterfahren. Ich habe da auch sehr selber schon daneben gegriffen. Der Soundtrack zu Gothic 3 zum Beispiel hat sehr polarisiert, weil er als Soundtrack meine erste Orchesterproduktion natürlich sehr üppig war. Und ich habe da, bin da sind mir auch so ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen und ich habe da richtig dick aufgetragen zwischendurch. Ne? Und dann gab es die Leute, die gesagt haben, der Soundtrack funktioniert sehr gut im Spiel. Zum Glück gab es die auch. Es gab die Leute, die gesagt haben, der Soundtrack klingt total geil als Soundtrack. Aber es gab eben auch die Leute, die gesagt haben, der Soundtrack ist zu dick fürs Spiel. Und daran erkennt man dann, dass man vielleicht ein guter Orchesterarrangeur ist, aber vielleicht kein, in dem Fall jetzt kein wirklich guter Spielekomponist, wenn man dafür gesorgt hat, dass der Soundtrack im CD-Spieler besser funktioniert als im Spiel. Und genau das ist der Punkt, dass man eben sich darüber im Klaren sein muss, was soll der Soundtrack eigentlich genau bewirken und sich dann eben auch dem unterordnen muss.
Ich muss noch eine Sache, eine Frage muss ich noch loswerden, Wolfgang. Die geht nämlich genau in diese Richtung nochmal rein. Jetzt hat man es sehr häufig bei Spielen, insbesondere bei erfolgreichen Spielen, bei einem Gothic von früher, gerade bei einem Gothic 2 oder jetzt heute, bei den Assassin's Creeds und Far Cry und wie sie nicht alle heißen. Und auch da wird dann ja relativ selten, oder ich überlege gerade, ob mir jemals ein Spiel untergekommen ist, wo die öffentliche Rezeption war, tolles Spiel, aber der Soundtrack und das Sounddesign, die waren echt scheiße. Das passiert eigentlich nicht. Gibt es jetzt aus deiner persönlichen Sicht, als jemand, der damit sein Geld verdient, der da drin steckt, dessen Handwerk es ist und dessen Kunst es ist, gibt es, du musst sie jetzt nicht nennen, wenn du nicht willst, aber gibt es gute Spiele, wo du als Profi sagst, mein Gott, ist die Musik schrecklich und das Sounddesign, aber kein Mensch redet drüber?
Also ich würde am ehesten sagen, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Mobile Games, in denen irgendwelche Hintergrundmusik dahinter geklatscht wird. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, weil man bei Mobile Games häufig auch eh gar nicht davon ausgeht, dass die Leute die Musik überhaupt anhaben. Aber das ist so eine Sache, wo man sich sagt, okay, wenn die Musik keine wirkliche Funktion für das Spiel hat, sondern eigentlich nur so als Hintergrundloop läuft, warum ist sie dann überhaupt da? Und ist sie nicht vielleicht sogar eher zerstörerisch, weil so ein Mobile Game gerne auch mal ein bisschen spart am Musikbudget oder also mit Budget meine ich jetzt eher das Minutenbudget. Und dann ist da halt irgendwie so ein 2-Minuten-Loop, den hört man permanent in einem Puzzle-Game im Hintergrund. Und das sind so am ehesten Momente gewesen, wo ich als Spieler gesagt habe, ich würde jetzt die Musik eher ausschalten, damit das Spiel für mich besser funktioniert. Im Sinne von, es nutzt sich nicht so schnell ab oder es fängt nicht an zu nerven oder wie auch immer. Aber so im, ich sage jetzt mal, AAA-Segment oder im auch nicht-Mobile-Segment, sobald man irgendwie so ein bisschen aus dieser Puzzle-Ecke rauskommt und die Musik auch eher eine narrative Funktion erfüllen soll, so wie Wolfgang das ja auch geschildert hat, fällt mir jetzt auch kein wirkliches Negativbeispiel ein.
Das heißt, du sitzt nicht ab und zu mal davor bei irgendeinem neuen AAA-Spiel, sitzt dann irgendwie im Hauptmenü, wenn das Ding geladen ist und denkst dir, was habt ihr euch denn da zusammenkomponiert? Das passt ja hinten und vorne nicht.
Nee, eigentlich eher nicht. Also ich bin aber, muss ich auch dazu sagen, nicht so der Extrem-Gamer. Das ist eigentlich, ist das schon die Übertreibung des Jahres. Also ich spiele quasi im Moment selber gar nicht. Ich habe das letzte Spiel, was ich wirklich durchgespielt habe, war, ich glaube, Portal 1. Und ansonsten spiele ich halt immer mal wieder gerne Adventures, so die Deponia-Reihe, wenn wieder was Neues kommt oder so. Aber ich bin kein wirklicher Gamer und zocke quasi Spiele eigentlich nur, wenn ich muss, zum Beispiel aus Research-Gründen. Dementsprechend habe ich jetzt keine Library an Erfahrungswerten, auf die ich zurückgreifen kann, quasi. Aber bei den Spielen, die ich jetzt gespielt habe, hatte ich dieses Negativerlebnis eigentlich nicht, nee.
Ich würde sagen, vielleicht als Vorschlag für den Jochen, wenn ein Spiel einen richtig schlecht komponierten Soundtrack hat, dann ist das so zerstörerisch, dass es unmöglich wird, darin noch ein gutes Spiel zu erkennen. So wichtig ist das. So direkt geht das tatsächlich in den emotionalen Haushalt eines Menschen. Und deshalb würde ich sagen, es mag da draußen eine Menge gute Spiele geben, die halt durch einen schlechten Soundtrack dann schlechte Bewertungen bekommen haben. Vielleicht sollte man bei manchen Spielen, die schlechte Bewertungen haben, einfach mal die Musik ausmachen und dann mal gucken, was dann bei rauskommt. Kai, an dich. Jetzt gibt es Spiele, die sehr, sehr, sehr viel Spielzeit haben. Und man kann diese Spielzeit tatsächlich nur ganz schlecht mit Musik abdecken. Also eigentlich ist das völlig unmöglich. Wie gehst du damit um? Du hast jetzt ein Rollenspiel wie Gothic und ich kann mir Leute vorstellen, die da hunderte Stunden drin verbracht haben. Was für Konzepte hast du, damit den Leuten nicht bei der 78. Wiederholung des Themas oder bei der 178. oder bei der 1078. einfach der Kopfhörer aus dem Fenster fliegt, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr hören?
Ja, also das ist für mich auch tatsächlich noch so ein bisschen ein ungelöstes Problem, für das ich zumindest kein Patentrezept habe und ich das tatsächlich immer pro Projekt entscheide. Die drei wichtigsten Konzepte, um dem entgegenzuwirken, sind aus meiner Sicht die Anzahl der Musik an die Spielminuten anzupassen oder Spielstunden anzupassen. Das ist natürlich der, sag ich mal, trivialste Ansatz, ne? Dass man einfach genug Musik hat. Das zweite ist, die Musik so zu gestalten, dass sie halt nicht die ganze Zeit so vordergründig ist, dass man als Mensch so schnell die Muster darin erkennt und dadurch auch die Wiederholung erkennt. Also sich ruhig mal, so wie du es auch wieder bei Incubation beschrieben hast, mal auf diesen Soundscape-Charakter zurückziehen und die Musik einfach so weit reduzieren, dass sie keine wiedererkennbaren und dann im negativen Sinne auffälligen musikalischen Merkmale hat. Oder beziehungsweise die richtige Mischung zu finden. Bei Risen zum Beispiel funktioniert die eine Hälfte des Soundtracks super als Meditations-CD und die andere Hälfte fügt dann eben so diese musikalischen Momente ein, aber eher so als schillernde Elemente in so einem Teppich, der sich sehr zurückgenommen hat. Da war ich natürlich auch so ein bisschen geohrfeigt, gerade aus Gothic 3 rausgenommen und bin dann fast schon wieder ins gegenteilige Extrem rübergegangen, das zu seicht anzulegen.
Wir alle lernen, ja.
Ja, genau. Das ist also alles ein iterativer Prozess, auch über die Projekte hinweg. Und also das ist das zweite Mittel, dass man das beim Musikkonzept einfach schon so gestaltet, dass es eben nicht sofort so repetitiv ist. Und das dritte Mittel ist, sich auch mal trauen, mit Stille zu arbeiten. Aber auch die Stille quasi als emotionales oder narratives Element auffassen. Dann hat man wieder ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten quasi, das man einsetzen kann, was musikproduktionstechnisch nicht viel kostet, aber eben so ein bisschen kompositorischen Grips erfordert. Konzeptionellen Grips meine ich natürlich. Also wo setzt man Stille jetzt gezielt ein? Und aus diesen drei Ideen schöpfe ich immer und bei The Long Journey Home ist es dazu geführt, dass ich den geplanten Musikumfang aus eigener Kraft erheblich vergrößert habe, weil das Spiel vor meinen Augen auch gefühlt immer mehr gewachsen ist. Bei Risen ist es, da habe ich mich eher in die Ecke zurückgezogen, die Musik sehr, sehr ambient-mäßig aufzubauen. Und bei den ersten beiden Gothic-Spielen war der Trick eher der, dass wir mit diesem, was ich gerade schon beschrieben habe, dieses Echtzeit-Musik-Interpretationssystem eben ganz viele Variationen der gleichen Themen immer hatten, die sich eben so ein bisschen unterschieden haben und dann so ein Zufallsgenerator quasi immer neues Material daraus erzeugt hat. Und da experimentiere ich immer noch mit, aber ich würde auch sagen, dass man das eigentlich auch wirklich nur pro Projekt lösen kann, weil die richtige Strategie auch wieder davon abhängt, welche Funktionen die Musik im Spiel erzeugen soll.
An der Stelle würde ich, an der Stelle würde ich gerne kontroverse These in den Raum stellen. Eine bewusst kontroverse These. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Kai darauf antworten kann, weil er gesagt hat gerade, dass er eigentlich nicht so der Gamer ist. Ich stelle sie trotzdem mal in den Raum und Wolfgang wird ja bestimmt auch was dazu sagen können. Nämlich die provokante These lautet folgendermaßen: Spiele arbeiten zu viel mit Ambient-Musik und mit Soundeffekten und zu wenig mit Songs. Was meine ich mit Songs? Also die klassischen, nicht nur Instrumentalstücke, sondern tatsächlich auch von zeitgenössischen oder von etwas älteren Künstlern klassische Lieder, klassische Songs mit Songtext und so weiter. In Filmen wird das ja relativ häufig eingesetzt, auch in Serien wird das häufig eingesetzt. Bei Spielen fristet das so ein bisschen ein Nischendasein. Klar, es gibt die Fallouts, die können sich die alten Songs auch häufig genug lizenzfrei besorgen, weil da halt in den USA zumindest die Lizenzen für abgelaufen sind. Da bietet sich das an. Neulich gab es einen Fall bei The Search, da läuft ein Song von Stumpfhole Prisoner, der läuft immer in den Safe Rooms und ich habe mich dann tatsächlich dabei ertappt, dass ich den tagelang im Ohr hatte und so ein bisschen immer vor mich mit hingesungen habe, wenn ich das Spiel gespielt habe und gerade in der Nähe von so einem Safe Room war. Und ich frage mich an der Stelle immer, warum arbeiten Spiele so selten mit sowas? Das ist ja vielleicht, ich weiß nicht, aus Kais Sicht vielleicht ein bisschen, Wie soll ich mich ausdrücken, vielleicht ein bisschen mit dem Holzhammer operiert, weil klar, wenn im Hintergrund dann irgendwie ein Schmachtfetzen läuft, wenn sich Held und Angebetete in den Armen liegen, dann ist das wahrscheinlich nicht das Eleganteste, aber es ist ja was sehr Effektives. Nutzen Spiele das zu wenig? Vielleicht macht Kai den Anfang.
Ja, Ich kann mir vorstellen, dass da wenig oder weniger Mut zu solchen musikalischen Entscheidungen in der Spielebranche vorherrscht als in der Filmbranche. Weil, also ihr habt ja beide jetzt auch schon gesagt, dass das quasi Musikbriefing und die Zusammenarbeit der Studios mit den Komponisten offensichtlich noch so ein bisschen brach liegt. Also da kann man sehr viel an der Kommunikation verbessern. Das äußert sich unter anderem auch darin, dass sich quasi das, was man in so Musikkonzepten oder in Music Bibles, also die Liste der Musikstücke, die wir dann komponieren müssen, das, was wir darin finden, ähnelt sich immer sehr stark, ne? 2,5 bis 5 Minuten Explore-Musik, dann Kampfmusik hier und da. Und ich glaube, dass eben auch die Entwickler so ein bisschen aus der eigenen Unerfahrenheit im Umgang mit Musik im Spiel heraus eben nicht den Mut entwickeln, den sie vielleicht in den Bereichen entwickeln, in denen sie sich eher zu Hause fühlen. Da müssten wir als Komponisten dann eben selber diese Themen ansprechen, die du gerade angesprochen hast, und sagen, hier, was hältst du davon, wenn wir hier mal Source-Musik einbauen? Und ein anderer Aspekt, aber ich höre jetzt gerade den Wolfgang, glaube ich, einatmen, also hau gerne dazwischen, wenn du möchtest.
Ich überlege mir, wie ich das jetzt mache, weil ich muss jetzt erst noch eine andere Frage stellen. Spielst du die Spiele, an denen du arbeitest, auch?
Ja.
Einfache Ja-Nein-Antwort reicht. Ja, gut. Weil dann gab es die Situation schon mal, dass du gesagt hast, Mensch, an der Stelle würde ich eigentlich jetzt ganz gerne einen Song schreiben.
Ja, gab es. Also ich habe auch tatsächlich schon Songs geschrieben, also quasi eigentlich für alle Spiele, an denen ich bisher gearbeitet habe. Ich habe sie nur nicht realisiert. Bei The Long Journey Home war die Idee, einen Song zu machen, als Überraschung eigentlich für den Andi, der in den Credits laufen soll. Also eigentlich ist das nicht wirklich das, was du meintest, ne? Also kein Song, der im Spiel läuft.
Nee, das meinte ich nicht.
Ja,
Im
ich weiß,
Spiel.
genau.
Weil in dem allerersten Spiel von mir für Blue Byte, für Chewie Escape from F5, wo ich Projektmanager war, da steht einer der drei spielbaren Charaktere setzt sich ans Klavier und das Mädchen von den drei fängt an zu singen. Und da brauchen wir einen Song. Dann habe ich mit Heiko Ruttmann zusammen einen Song geschrieben. Der war sehr lustig, der Song. Und bin ich heute noch stolz drauf, obwohl den keine Sau mehr kennt. Und es war einfach eine schöne Gelegenheit, tatsächlich mal hinzugehen. Hallo, wir haben ein Spiel, aber jetzt hört ihr euch 2,5 Minuten Song an. Und das war nicht abbrechbar.
Also was da natürlich noch eine interessante Fragestellung ist, wir benutzen gerne mal die Begriffe diegetisch und nicht diegetisch, ne?
Ja, Lieblingsbegriff von mir, Lieblingsbegriffe, ja.
Genau, ja, das denke ich mir, genau. Also diegetisch, alles das, was quasi tatsächlich in der Welt verankert ist und auch in der Welt erlebbar ist. Zum Beispiel, wenn ein Lautsprecher in der Welt von Fallout irgendeinen alten Schinken aus Amerika trällert, dann ist das eigentlich keine Hintergrundmusik im eigentlichen Sinne, sondern es ist diegetische Musik, weil sie in der Welt performt wird, in dem Fall von einem Lautsprecher, in dem Fall, den du gerade beschrieben hast, von einer Band oder einem Pianisten und einer Sängerin im Spiel. Da gibt es auch andere Beispiele, wo quasi Musik im Spiel erzeugt wird und dementsprechend da auch diegetische Musik gespielt wird. Und wenn wir diesen Raum haben als Komponist, also wenn wir wissen, da ist im Spiel irgendwas, was Musik von außen spielen kann, sage ich mal. Also keine Hintergrundmusik, die nur Stimmung erzeugen soll, sondern da läuft zum Beispiel an Bord des Raumschiffs aus The Long Journey Home, wenn man in die Crew Quarters klickt, dann läuft da ein Radio und man hört da irgendwelche Songs oder sowas. Wenn es den Raum dafür gibt, dann finden wir das immer total cool. Weil das einfach auch Spaß macht, mal so einen Song zu komponieren. Aber ich glaube, dass wir diesen Impuls viel öfter selber auch einbringen müssten, weil man vielleicht gar nicht so auf die Idee kommt. Oder vielleicht, weil aus Sicht des Game Designers oder Creative Directors, meine ich jetzt, oder sich das vielleicht auch gar nicht zutraut, nach dem Motto, jetzt müssen wir ja noch richtige Songs komponieren. Das heißt, das wäre eine Sache, die ich noch auf meiner Liste notieren müsste, der Dinge, die man in Zukunft mal als Impuls einbringen könnte.
Jetzt haben wir natürlich immer das Problem, dass der Spiel, also wenn ich das im Film einbaue, dann weiß ich als Regisseur ganz genau, ist okay, diese Szene geht von da bis da, da habe ich keinen Dialog, da kann ich das super machen. Und hier der Song, der passt da genau rein, und der liefert einen guten Kontrapunkt oder sogar einen Lacher, weil er ironisch funktioniert und so weiter. Und da kann ich die zweite Strophe nehmen und da ist der Text, der stimmt noch und so weiter, ist alles cool. Im Spiel habe ich immer das Problem, dass natürlich der Spieler letzten Endes das in den allermeisten Stellen eines Spiels sofort abwürgen kann und damit der Effekt, den ich erzielen will darüber, als Regisseur, als Designer, eventuell zerstört wird durch den Spieler. Ich glaube, wir sollten uns trotzdem trauen, das einfach mal zu machen und darauf zu vertrauen, dass der Spieler es vielleicht in dem Augenblick begreift, was wir da gerade tun und es vielleicht annimmt. Natürlich wird es immer viele Spieler geben, die das trotzdem abbrechen. Aber es wird auch welche geben, die werden das einfach genießen. Und ich denke, wir sollten das mal versuchen. Es sind viele Mittel, trauen wir uns noch nicht so richtig zu. Und wir sollten wesentlich offensiver sein und auch einfach mal ein Scheitern einkalkulieren. Zumal wir immer auch die Testphase haben, wo die Leute dann sagen, ey, hallo, das passt da überhaupt nicht. Und dann fliegt es halt wieder raus.
Um an der Stelle übrigens nochmal ganz kurz eine Lanze für Search zu brechen, die haben das, weil du es gerade nämlich angesprochen hast, die haben das, finde ich, extrem clever gemacht. Das finde ich eine der unterschätztesten Designentscheidungen in dem Spiel. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass dieser Prisoner-Song, der auch sehr eingängig ist und eingängiges Gitarrenstück, der läuft immer in den Safe Rooms. Und das Spiel ist jetzt ja so aufgebaut, dass du dich quasi von Safe Room zu Safe Room hangelst, weil dort wird dann immer abgespeichert, dort wird dann Spielprogress sozusagen richtig gespeichert. Das hat ja so ein bisschen diesen Dark Souls Aspekt. Und das heißt, immer wenn ich in die Nähe eines Safe Rooms komme, von dem ich ja noch nicht weiß, dass ich in der Nähe bin, weil ich den Level zum ersten Mal spiele, und ich höre leise dieses Gitarrenriff von Prisoner, dann weiß ich schon, oh, hier ist endlich irgendwo ein Safe Room. Und ich verbinde dann emotional dieses Stück mit einem Gefühl von Sicherheit. Und mit einem Gefühl, hier kann ich jetzt durchschnaufen und ich laufe der Musik hinterher. Und wenn ich mich von dem Safe Room entferne, dann wird sie natürlich auch immer leiser und irgendwann höre ich das Stück nicht mehr. Und ich finde das halt einen brillanten Einsatz eines Musikstücks, der genau das tut, was du gerade gesagt hast und auch genau die Probleme umschifft, weil man weiß ja, wo die Safe Rooms sind und man muss das nicht dynamisch und so weiter irgendwo in das Spiel integrieren. Das fand ich einfach, um da eine Lanze für zu brechen, ein sehr unterschätztes Feature im Sounddesign von The Search.
Und es ist natürlich schon delikat, dass ein Song namens Prisoner mir dann Sicherheit suggeriert. Ich meine, klar, was ist sicherer als ein Gefängnis?
Ja, das ist aber auch, also ich breche gerne alle möglichen Lanzen für The Search. Ich halte auch den Jan Klose für einen sehr klugen und kreativen Kopf, der eben genau auf solche Ideen auch kommt. Deswegen schön, dass du das Beispiel nochmal gebracht hast. So sollte es eigentlich viel öfter sein. Und wenn es dann noch diesen Twist hat, den Wolfgang gerade rausgeschält hat, dass in der Songauswahl selbst eben auch noch so ein augenzwinkerndes, besonderes Hirnschmalzmoment drin steckt, dann ist das natürlich umso brillanter.
Vielleicht mal, wir nähern uns der angepeilten Stundenmarke für das Format. Eine Frage, die ich an euch beide loswerden will, auf jeden Fall, bevor dann gerne auch nochmal Wolfgang übernehmen darf, ist ein, habt ihr einen Lieblingssoundtrack beziehungsweise Lieblingsstücke aus der Spielevergangenheit und aus der Spielegeschichte? Ich habe bei mir ja schon so ein bisschen erwähnt, ich glaube, mein absolutes Lieblingsstück ist nach wie vor das Main-Theme von Morrowind. Das könnte ich jederzeit aus dem Stegreif wieder anfangen, vor mich hin zu summen. Das geht mir sozusagen seit, wann ist das Spiel rauskommt, 2002 oder 2001, nicht mehr so richtig aus dem Ohr. Ich liebe den Baba Yetu-Song von Civilization 4, so rum, also der vierte Teil. Der war fantastisch. Habt ihr welche? Wolfgang, leg du mal los.
Ich finde insgesamt den Soundtrack von Herr der Ringe Online sehr gelungen, weil unfassbare Stunden an Spielzeit da reinlaufen, ohne dass es wirklich nervt. Und da wüsste ich jetzt kein Stück, das ich da jetzt wirklich herausheben sollte. Das ist alles ganz großartig. Und wo wir schon dabei sind, das Stück, das für mich überhaupt in irgendeinem Medium die beste Musik ist, in irgendeiner Filmszene, ist dann auch wieder Herr der Ringe, aber diesmal die Filme. Und das ist, wenn Aragorn, Legolas, Gimli und Gandalf gerade von Fangorn nach Rohan reiten und in Rohan reinreiten und dann dieses wunderbare Bratschenthema kommt. Das Rohan-Thema, nur gespielt von einer Bratsche, das ist für mich die perfekte Filmszene. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine weitere Szene geben wird, in der Klang und Bild und Geschichte und die gesamte Situation dessen, was da gerade passiert, besser zusammenpasst. Das ist für mich so, das geht nicht mehr besser, das hat 100%.
Okay, ich finde, also erstmal vielen Dank, Wolfgang, dass du für mich ein bisschen Zeit rausgeschlagen hast durch deine ausführliche Antwort. Ich hätte jetzt weiter darüber nachdenken können, musste aber viel gebannter zuhören, was du so gesagt hast. Deswegen bin ich jetzt immer noch nicht wirklich auf eine Idee gekommen. Also ich finde an Game-Soundtracks...
Das tut mir leid, soll ich noch mal 30 Sekunden?
Nein, warte, lass mich was aus der Hüfte schießen. Ja, schwer zu sagen. Also ich finde die Soundtracks der alten LucasArts-Games, also sowas wie Monkey Island, Auch mit ihren eingängigen Melodien, die könnte ich auch jederzeit wieder pfeifen. Finde ich super. Ich muss mich auch dem Morrowind-Theme bzw. dem Skyrim-Theme anschließen. Ich glaube, das ist für mich auch so eines der wichtigsten Themes tatsächlich. Also einerseits sehr bombastisch umgesetzt, aber andererseits auch einfach kompositorisch als Leitmotiv quasi sehr gut. Das würde ich also auch auf meine Liste setzen. Dann würde ich noch Still Alive von Portal auf meine Liste setzen, weil das ganze Spiel mich umgehauen hat mit seinem wirklich perfekt geschriebenen Sarkasmus dieses Hauptcharakters und also dieses, was heißt Hauptcharakters, von GLaDOS, von dieser AI in dem Spiel. Und dieser Song am Ende hat für mich dann nochmal so das Sahnehäubchen auf das Ganze, auf den Cake gesetzt quasi. Und ja, ansonsten, ich glaube, ich konzentriere mich lieber auf Spiele jetzt, weil wenn ich auf Filme gucken würde, wie Wolfgang das getan hat, ist es bei mir so, dass ich immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil ganz viel von der Wirkung des Films bei mir auch damit zusammenhängt, wie in welcher emotionalen Verfassung ich selber gerade bin. Also ich kann extrem begeistert auf eine bestimmte Szene reagieren, weil sie mich gerade perfekt abgeholt hat. Das spricht natürlich auch für die Szene. Aber dementsprechend gibt es bei mir ganz viele Begeisterungsmomente, wo ich dann hinterher nochmal den gleichen Film schaue und das gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen kann. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht mehr so mein All-Time-Favorite nennen wollen. Das sind eher so Momentaufnahmen. Aber wie gesagt, bei den Spielen würde ich sagen, so zum Beispiel das Monkey Island-Thema oder das von Day of the Tentacle, dann das Skyrim-Theme und das Still Alive von Portal.
Weil wir es gerade davon haben, jetzt sind wir so ein bisschen kurz weggegangen, aber ich glaube, dass von den Spielen, weil Wolfgang jetzt auch schon Film erwähnt hat, du jetzt gerade, was ich super interessant fand, einfach als Experiment, ein von mir sehr geschätzter Autor, John Connolly heißt er, ist ein irischer Autor, der eher so im Mystery-Horror-Bereich angesiedelt ist oder dessen Romanreihe Mystery beginnt und dann immer mehr übernatürliche Elemente hat, der veröffentlicht seit einiger Zeit Musik zu seinen Romanen, nämlich die Musik, die er beim Schreiben gehört hat. Und wenn man dann den Roman nochmal liest mit der Musikuntermalung, die jetzt halt der Autor ausgewählt hat, weil zufällig war das in einer Version, die ich damals online gekauft habe, war die CD mit dabei. Und dann dachte ich mir beim nochmal Lesen der Romanreihe, jetzt probierst du es mal aus. Und es kommt ein völlig anderer Roman dabei raus. Also nicht inhaltlich, aber eine völlig andere Stimmung. Das fand ich ein interessantes Experiment.
Das ist das, was ich meinte, dass der Autor und der Komponist dringend eng zusammenarbeiten müssen, weil sie erzählen beide eine Geschichte und sie müssen letzten Endes überlegen, wer übernimmt jetzt hier gerade den Lied, wer bringt die Grundakkorde. Das muss nicht immer die Musik sein, die Grundakkorde bringt. Ich kann auch erzählerisch Grundakkorde bringen und die Musik übernehmen lassen, was die jetzt eigentlich erzählen und die Details angeht. Und ich kann mit Kontrapunkten arbeiten, ich kann Themen übernehmen, zusammenführen, ich kann Disharmonien reinbringen. Das sind Dinge, die sollten Autor und Musiker eigentlich zusammentun und eigentlich sollten die sich mehrfach treffen, möglichst mehrfach im Monat und sich überlegen, was haben wir jetzt gerade getan, wie können wir daran nochmal arbeiten. An der Stelle steckt noch unglaubliches Potenzial drin für Spielentwicklung und um die Kunstform nach vorne zu bringen. Und genau an der Stelle fehlt in aller Regel das Budget, weil Spiele nach wie vor viel zu sehr erstmal vom Setting her gedacht werden und vom Genre und viel weniger, was die eigentlichen Sprachelemente, die eigentliche Semiotik des Spiels angeht.
Also bei mir hat es jetzt gerade eine Stunde geschlagen. Das war eigentlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Deswegen will ich da gar nicht mehr drüber bügeln.
Nein, das Schlusswort hast du. Das Schlusswort hast du. Da entlassen wir dich nicht raus.
Ich hab noch eine Frage muss ich loswerden, nämlich was die Zukunft angeht, das wird ja vielleicht den ein oder anderen Hörer auch interessieren, du bist jetzt ja kein ganz ungeschriebenes Blatt in der Branche, insbesondere natürlich auch durch deine Arbeit an Gothic, wäre, wenn ich da richtig informiert bin und mich vorher richtig schlau gemacht habe, dann sind die beiden nächsten Spiele, bei denen deine Beteiligung offiziell ist, sowohl Aquanox, das neue, als auch Pizza Connection 3. Und da würde mich interessieren, wenn das so korrekt ist, wie schreibt man die Musik für Pizza Connection? Das finde ich interessant.
Ja, gute Frage. Also ich habe auch gerade, während wir gesprochen haben, tatsächlich immer mal überlegt, welche dieser Aussagen Autor und Musiker sollten zusammenarbeiten, die emotionale Ebene muss gefunden werden, sich eigentlich auch auf Pizza Connection übertragen lassen. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das tatsächlich auch für Pizza Connection vollumfänglich gilt. Also ist auch das Spiel löst auch eine bestimmte Emotionalität aus. Also wir haben auch emotionale Begriffe benutzt beim Music Briefing, also sowas wie der Spieler soll in so einem grübeligen, aber spaßigen, launigen Wuselmodus sein. Da kann ich mir emotional was drunter vorstellen. Und es gibt tatsächlich auch eine emergent-narrative Ebene sozusagen. Da wird Wolfgang.
Wir haben Redebedarf, Kai. Wir haben Redebedarf.
Ich wollte ja gerade sagen, da wird Wolfgang auch was zu sagen können, weil er ja auch was damit tut. Insofern ist die Herausforderung die gleiche. Die Fragen sind auch ähnliche Fragen. Ne? Sie werden halt nur genrespezifisch etwas anders eingefärbt quasi, aber ansonsten ist es die gleiche Herausforderung.
Gut, dann würde ich sagen, das war auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Kai, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr aufschlussreich und ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank
auch an euch zurück. Das ist selten, dass ich noch richtig viel lerne bei so einem Gespräch, aber heute war so ein Gespräch.
Ja, dito. Also ich bin auch der Meinung, Wolfgang, dass wir aus unterschiedlichen Richtungen kommend immer letztendlich zu gleichen oder ähnlichen Schlüssen kommen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt gemeinsam ein Projekt machen.
Das freut mich auch sehr, ja.
Aha, aha. Und damit lasst ihr mich jetzt hier im Regen stehen mit dem gemeinsamen Projekt, über das ich nichts weiß. Hier Fremdprojekten, Wolfgang, was ist da los?
Ja, solange ihr mich nicht so zahlen könnt, dass ich davon in Saus und Braus leben kann, muss ich noch andere Projekte machen, oder?
Eieiei. Also, meine Damen und Herren, ich werde mal mit dem Wolfgang hinter den Kulissen ein sehr, sehr ernstes Wörtchen reden. Ja, ich werde ihn mal im Schlawittchen packen und dann hier durchschütteln. An dieser Stelle aber trotzdem nochmal vielen Dank an Wolfgang. Wir müssen nachher reden.
Ja, können wir.
Und natürlich auch vielen lieben Dank an euch, liebe Hörer. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Ich hoffe und wir hoffen alle, euch hat diese Folge ein bisschen Freude bereitet und wir hören uns im nächsten Monat wieder zum nächsten Walkthrough. Bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.